ARD.
Aus diesem regionalen Ereignis kann natürlich auch ein Flächenbrand werden. Deshalb sind doch jetzt wirklich alle Maßnahmen nochmal auf den Prüfstand zu stellen und zu intensivieren.
Wenn sie gekeult werden, dann sind wir hier am Ende. Ich habe vor 35 Jahren nach der Wende angefangen und habe mir eine Kuh geholt aus Bayern. Das Aufgeben, das meine Seele kaputt.
Solange wir nicht transportieren, dürfen wir die Tiere ja nur innerhalb des Betriebes umsetzen. Aber da ist kein Platz mehr da.
Wir verstoßen eigentlich jetzt schon gegen die Tierhaltungsverordnung. Tierschutz nutzt hier. Aber was sollen wir machen? Platz ist nicht da.
Die Betriebe sind massiv belastet. Wir können beispielsweise nicht nach Großbritannien liefern. Jährliches Exportvolumen rund 850 Millionen Euro. Das liegt im Moment brach. Andere Länder wie beispielsweise Südkorea oder Argentinien haben auch die Importe gestoppt.
Und mit diesen dramatischen Schilderungen aus Brandenburg heiße ich Sie herzlich willkommen zur RBB 24 Spreepolitik, in der wir heute über den ersten Ausbruch der Maul- und Klauenseuche seit über drei Jahrzehnten in Deutschland reden. Und passiert ist er in Brandenburg. Etliche Tiere mussten dort schon getötet werden. Bauernpräsident Ruckwied beschreibt massive wirtschaftliche Auswirkungen, gerade auch durch den Exportstopp nach Großbritannien. Auf der Grünen Woche in Berlin, die diese Woche begonnen hat, werden statt echten Kühen, Ziegen, Schweinen und Alpakas nur Plastikmodelle ausgestellt. Wir reden heute in der RBB 24 Spreepolitik darüber, wie die Brandenburger Regierung auf die Seuche reagiert und warum die Landwirte nun große Hoffnungen auf Brandenburgs neue Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt setzen. Außerdem schauen wir nach Berlin, wo die Politik die teils schlimmen Ereignisse der Silvesternacht aufarbeitet. Die einen wollen Böller verbieten, die anderen arbeiten sich an Berlins Menschen mit Migrationshintergrund ab. Die Spreepolitik trennt, um in der Agrarsprache zu bleiben, die Spreu vom Weizen. Und heute mit mir, Sebastian Schöbel. Jetzt gehen wir erstmal dorthin, wo die Maul- und Klauenseuche festgestellt wurde und bekämpft wird, nämlich nach Ostbrandenburg. Zugeschaltet ist mir mein Kollege Martin Kraus aus unserem Studio in Frankfurt-Oder. Grüß dich, Martin.
Hallo.
Ihr seid ja, was Tierseuchen und deren Eindämmung angeht, schon relativ erfahren, weil die afrikanische Schweinepest, erinnern wir uns, hat euch über Monate immer wieder beschäftigt. Wie war bei euch dann die Reaktion, auch die Stimmung im Studio, als plötzlich MKS auftauchte, immerhin zum ersten Mal seit über 30 Jahren in Deutschland?
Naja, also die muss man einfach sagen, die Situation ist halt vor allem für die Landkreise, aber natürlich auch für die Landwirte an sich eine extreme Herausforderung. Wir sprechen hier von einer unglaublich hoch ansteckenden Krankheit, die tatsächlich auch von anderen Tieren übertragen werden kann oder aber halt auch von dem Menschen an sich, der halt einfach nur da durchlaufen muss und halt dieses Virus an sich haftet. Also man merkt schon, es ist eine extreme Anspannung hier vor Ort.
Und der RBB durfte ja auch mit dabei sein, als die Bekämpfungsmaßnahmen wirklich direkt da, dort wo die Wasserbüffelherde früher stand, auf diesem Feld, wo diese Bekämpfung jetzt im Prinzip umgesetzt wurde. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie kriegt man so ein Virus oder mutmaßlich so ein Virus aus so einer Weide raus?
Das ist sehr schwierig. Tatsächlich, dieses Maul- und Klauenseuchenvirus ist halt ein sehr beständiges Virus, was halt in der Natur tatsächlich auch ohne Erreger einfach nur vorhanden sein kann. Dies kann weiter verschleppt werden und deswegen ist halt auch die Befürchtung, dass halt einfach Menschen, die halt das betreten, halt in irgendeiner Weise dieses Virus halt mit ihren Schuhen, mit ihrer Kleidung halt irgendwie mittragen, enorm erhöht und dementsprechend ist man da sehr vorsichtig. Konkret bedeutet das halt, diese Hönower Fläche, um die es da geht, also wo dieser Ursprungsausbruch halt war, die muss jetzt komplett desinfiziert werden. Und das macht man mit Brandkalk. Der wurde angeliefert tatsächlich aus Hessen, weil wir keine Bestände mehr hier haben. Und das ist auch nicht gerade wenig. Also wir reden da von einem Kilogramm pro Quadratmeter bei einer Fläche von 6 Hektar sind es halt 60 Tonnen, die da aufgebracht werden müssen. Und die muss halt der Landwirt tatsächlich umsetzen, um halt dieses Virus, wenn es noch dort vorhanden sein sollte, tatsächlich am Ende abzutöten.
Das ist, die Bilder im RBB-Fernsehen waren ja auch relativ beeindruckend. Da fährt dann der Trecker übers Feld und versprüht irgendwie hinten raus
richtig wie so ein Kalk, wie so eine Kalkwolke, und die legt sich über alles. Also dieses ganze Feld ist am Ende weiß.
Genau, und da hatte ich auch direkt nachgefragt, ob überhaupt Vegetation noch Bestand haben kann. Da hieß es tatsächlich, es ist einfach nur eine reine desinfizierende Maßnahme. Die Pflanzen, beispielsweise Gräser, aber auch Sträucher, Bäume, die halt irgendwie da mit reinspielen, die würden angeblich tatsächlich das vertragen können und können halt mehr oder weniger weiterleben. Aber es geht halt im Grunde erstmal darum, diesen Boden, der theoretisch verseucht ist, also das muss man auch immer wieder betonen, es geht um eine theoretische Verseuchung, die halt möglich ist, weil dieses Virus halt tatsächlich irgendwie Bestand hat in der Natur, die muss halt ausgeradiert werden, um halt eine weitere Verschleppung von diesem hochansteckenden Virus in andere Betriebe, in andere Gehöfte, in andere Regionen halt zu vermeiden.
Und das Ganze hat natürlich auch dramatische Folgen für die Agrarbetriebe, die dort in diesen einzelnen Sperrkreisen liegen, vor allem die relativ nah dran liegen an diesem Hof mit der Wasserbüffelherde in Hönow. Wir haben mal einen Landwirt dort besucht als RBB, der ist in der Nähe von Bronco, hat dort nicht nur eine Schweinezucht, sondern er hat auch eine eigene Schlachterei. Die liegen 2 Kilometer voneinander entfernt. Und er hat unseren Kollegen vom RBB-Fernsehen erzählt, was das ganz konkret für ihn für eine Auswirkung hat, denn er darf diese Tiere de facto nicht zu seiner eigenen Fleischerei bringen. Wir hören mal kurz rein.
Die Philosophie ist schon in Bronco geboren, großgezogen, gemästet, geschlachtet und am Ende auch vermarktet. Ich denke mal, wenn wir jetzt nicht irgendwo Anfang nächster Woche, übernächste Woche spätestens wieder schlachten können, wird es problematisch. Und das erste Problem ist Tierwohl. Die Tiere wachsen ja weiter, die kriegen dann irgendwann ein Platzproblem.
Genau, das heißt nämlich, die Ställe werden immer voller, beziehungsweise es gibt halt einfach keinen Platz mehr für die Tiere, aber er kann sie auch nicht wegbringen, denn es gilt ein Transportverbot.
Das ist auch korrekt. Allein Märkisch-Oderland betrifft es halt rund 70 Betriebe. Nur um das mal in ein Verhältnis zu setzen. Also diese 70 Betriebe, die müssen halt tatsächlich extreme Auflagen erfüllen. Die können auch tatsächlich, wenn sie in irgendeiner Weise wirtschaftlich handeln wollen, derzeit überhaupt nichts Unternehmerisches tun. Und das geht auch darüber hinaus. Also wir haben schon Meldungen von anderen Kreisen, wo man genau die gleichen Aufforderungen halt an die Betriebe stellt. Und wir haben auch genauso an beispielsweise Zoos, Wildparks, haben wir auch diverse Anweisungen bekommen. Wildpark Schorfheide, der hat seinen Betrieb seit gestern eingestellt, nachdem das halt bekannt wurde, dass es einen weiteren Fall geben könnte, wohlgemerkt. Weil ja, dieser hat sich bisher nicht bestätigt.
Der Zoo und der Tierpark in Berlin auch zu. Also
genau, ja. Und man ist einfach nur extrem vorsichtig. Wir reden hier über die ansteckendste Tierkrankheit, die in diesem Bereich vorfallen könnte. Und dementsprechend handeln halt auch alle in der Region genauso, wie man sich wünschen würde, dass sie halt einfach nur sagen, wir sind vorsichtig, wir schränken unseren Betrieb ein, egal ob es jetzt ein Zoopark oder tatsächlich halt in irgendeiner Weise ein landwirtschaftliches Produkt ist. Wir schränken es so weit ein, damit es halt nicht weiter auskrassieren kann.
Jetzt stellt sich zum Abschluss noch die Frage, Martin, wie kam dieses Virus nach Hönow? Man wertet ja immer noch die Proben aus, man weiß es letztlich nicht genau. Der Chef des Brandenburger Bauernverbandes, Henrik Wendorf, hat uns hier im RBB-Fernsehen auch die Theorie erläutert, dass das eventuell eingeschleppt worden sein könnte. Und das könnten zum Beispiel auch Leute sein, die einfach mit ihrem Hund aus Berlin nach Brandenburg rausfahren und dort Gassi gehen. Wir hören mal kurz rein, wie er das erklärt hat.
Ja, man muss wissen, dass kleinere Bestände oft auch mit menschlichem Kontakt verbunden sind. Und da ist natürlich ein höheres Risiko, gerade oft zu einer Sprunginfektion, also zu einer Infektion, die von außen in Bestände reingetragen wird. Ich will jetzt kein pauschales Urteil abgeben, aber das Risiko ist da, wo der Mensch mehr Kontakt hat als in Beständen, die berufsmäßig von Landwirten betrieben werden. Da ist das Risiko größer.
Da hat Herr Wendorf meines Wissens recht. Es kann irgendein Urlauber gewesen sein, der das in irgendeiner Weise aus irgendeinem dieser Länder, die halt im Verdacht stehen, dass da tatsächlich noch dieses Virus vorhanden ist, reingebracht hat. Wie das jetzt in dem konkreten Fall mit Hönow, und da sollte man sich auch in Erinnerung rufen, dass diese Tiere, die am Ende verendet sind und die den Nachweis negativer Weise erbracht haben, dass es halt Maul- und Klauenseuche ist, die waren schon länger davon betroffen. Und diese Kausalkette am Ende irgendwie forensisch sozusagen nachzuweisen, ist halt eine enorme Herausforderung für die Behörden. Und da sind sie offensichtlich noch mit beschäftigt. Und da würde ich auch mal vorsorglich einfach ein bisschen zur Ruhe bitten, dass man im Grunde erstmal diese Ergebnisse abwartet, bevor man da irgendwelche Schlüsse zieht.
Dann mit diesen Worten danke ich dir, Martin, auch dafür, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl du von der Erkältung dahingestreckt bist. Dir natürlich gute Besserung und ja, euch im Studio Frankfurt oder auch alles Gute für die nächsten Wochen. Und wir hoffen mal, dass es bei diesem einen Fall in Hönow von Maul- und Klauenseuche bleibt und sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Ich danke dir und Grüße nach Frankfurt oder.
Danke, gleichfalls. Ciao.
Wir sind gerade dabei zu prüfen über die Notwendigkeit auch auf EU- und Bundesebene, ob wir die Unterstützung für die Landwirte, die indirekt davon betroffen sind. Da sind wir gerade am Prüfen im Hause, da laufen gerade auch die Gespräche.
Sagt Hanka Mittelstädt, die neue Landwirtschaftsministerin in Brandenburg auf der Grünen Woche, auf die sie sich, glaube ich, bis vor wenigen Tagen noch gefreut hat. Ihr erster großer Termin als neue Landwirtschaftsministerin in Brandenburg. Aber nun steht eben die Maul- und Klauenseuche über allem. Und damit hat sie auch gleich ihre erste Krise zu bewältigen als neue Ministerin. Und damit begrüße ich Thorsten Süde aus unserer landespolitischen Redaktion bei mir im Podcast. Grüß dich, Thorsten.
Hallo, grüß dich.
Das hat sich Frau Mittelstädt, glaube ich, anders vorgestellt diese Woche, oder? Eigentlich ist Grüne Woche ja immer so ein bisschen dankbar, weil man dann auf die Agrarbranche trifft, muss sich zwar ein paar Forderungen anhören, ein paar Wünsche, aber insgesamt ist es ja eigentlich eine fröhliche Veranstaltung.
Eigentlich ist es eine fröhliche Veranstaltung, aber Hanka Mittelstädt, die 37-jährige neue Ministerin für Ernährungswirtschaft, Landwirtschaft und Umwelt im Land Brandenburg, die muss von 0 auf 100 eigentlich gleich so in den Krisenbewältigungsmodus, damit konnte sie nicht rechnen, aber damit erhält sie irgendwie das gleiche Schicksal vor 5 Jahren auch Ursula Neunemacher, als eben aus Polen die Wildschweine durch Neiße und Oder kamen und die afrikanische Schweinepest hier ins Land gebracht haben. Und sie geht da in den Krisenmodus in einem Team, das sie noch nicht so richtig gut kennt, den Landestierarzt und die Tierärzte in den einzelnen Kreisen und auch die Experten im Ministerium, die arbeiten sehr angestrengt, seit es diesen Fund von dem Erreger der Maul- und Klauenseuche eben vor eigentlich einer Woche in Hönow gab und jetzt muss sie sich da praktisch freischwimmen. Aber das erste Echo aus der Bauernschaft, denke ich, ist wohlwollend positiv.
Denn sie hat ja einen anderen Hintergrund als zum Beispiel auch ihre Amtsvorgängerin. Sie kommt selber aus der Landwirtschaft. Wir haben das hier in der Spreepolitik auch schon, ich sag mal, thematisiert. Das wurde am Anfang noch relativ kritisch gesehen, oder?
Naja, also dass jetzt eine Ministerin für Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Umwelt, dass die also ein Landwirtschaftsstudium hat wie Hanka Mittelstädt, da sagen alle, das ist erstmal sehr gut. Da weiß man, wie Abläufe auch in der Produktion sind. Hanka Mittelstädt in der Nordwestuckermark hat sie ja bis vor kurzem eine Hühnerfarm geleitet, eine Eierproduktion geleitet. Das hat sie jetzt alles an ihre Mutter abgegeben. Auch juristisch ist sie davon jetzt also vollkommen weg. Und es gab so ein paar Einwände so von Naturschutzverbänden. Naja, ist sie denn vielleicht nicht auch ein wenig vorbelastet, weil sie, Hanka Mittelstädt, in den vergangenen Jahren auch Chefin von ProAgro war, also dem Verein, der praktisch den Verkauf und überhaupt die landwirtschaftliche Produktion besser vermarkten soll im Land Brandenburg. Aber ich denke, diese Einwände, die haben sich jetzt ja erstmal gegeben. Ich habe gestern auf der Grünen Woche auch mit Landwirten aus der Uckermark geredet. Die haben gesagt, wir kennen Hanka, sie ist still, sie ist auf Konsens, auf Vermittlung bedacht. Sie haut nicht in den Schlamm, aber sie weiß, was sie will. Und wir denken, dass wir in Hanka Mittelstädt eben eine gute Ministerin haben, die natürlich jetzt zeigen muss, was sie wirklich drauf hat. Denn alle sagen natürlich, diese Maul- und Klauenseuche kann, wenn sie sich weiter ausbreitet, natürlich zu immensen Verlusten bei den Landwirten führen und auch andere möglicherweise dazu bewegen, nach den Rückschlägen der vergangenen Jahre, also Inflation, gestiegene Energiekosten, aber auch afrikanische Schweinepest und jetzt noch MKS dazu. Das könnte auch einige bewegen, zu sagen, nein, mit der Landwirtschaft in Brandenburg ist Schluss. Also auch diese Befürchtung höre ich aus dem Landesbauernverband. Und deshalb ist allen, liegt allen am Herzen, dass diese Seuche weiterhin auf diesen einen Punkt eingedämmt bleibt mit allen diesen gravierenden Einschränkungen.
Und zumindest eine gute Nachricht gab es ja. Der eine Verdachtsfall, den es dann jetzt, der jetzt diese Woche noch dazu gekommen ist, der hat sich nicht bestätigt. Das ist eine gute Nachricht. Es ist immer ein Stück weit unfair, gerade Politiker, die gerade erst ins Amt gekommen sind, dann direkt eine Krise haben, gleich bei ihrer Performance zu bewerten. Aber wir haben das ja hier schon ein kleines bisschen getan oder versucht. Ist sie jetzt eher eine, die sagt, ich lasse meinen Apparat arbeiten, der kennt sich damit aus? Oder ist sie schon auch eine, die sich im Augenblick sehr einmischt und versucht auch die Maßnahmen entsprechend zu leiten?
Ja, ich denke, sie versucht diese Eindämmung der MKS, also der Maul- und Klauenseuche, vorn mit anzuleiten, lässt sich immer gut informieren. Aber natürlich, was ich jetzt in den letzten Stunden gemerkt habe, dieser Härtefall, diese Belastung für die Agrarbetriebe durch diese latente Gefahr der Maul- und Klauenseuche, das macht sie ganz schön hart. Also bei diesen Besuchen an den Messeständen in der Halle 21a, da war Anka Mittelstädt alles andere als locker. Man hat gemerkt, dass sie sehr angestrengt ist, dass sie das auch als Belastung empfindet, dass die solchen Maßnahmen natürlich also einen großen Willen und auch eine große Strenge in allen Landwirtschaftsbetrieben erfordert, dass die Landwirte, dass da die Nerven auch ziemlich angespannt sind und dass sie als Ministerin innerhalb dieser ersten 50 Tage, wo sie hier im Amt ist, eben auch gleich zeigen will, ich nehme diese Herausforderung an und wir wollen da gemeinsam im Team vom Veterinär über den Bauern, der sich von seinen Tieren trennen muss, der diesen Schmerz, diesen auch Verlust verkraften muss, dass seine Tiere getötet werden. Da wollen wir irgendwie zusammenstehen. Dieses Gefühl habe ich und deshalb gibt es auch von den unterschiedlichen Bauernverbänden ein erstes positives Feedback zu dem, wie Hanka Mittelstädt diese Ausnahmesituation jetzt angeht. Aber natürlich auch in Abstimmung mit allen anderen, die da Verantwortung und auch eine Menge Erfahrung haben.
Denn das Thema Entschädigung wird natürlich früher oder später, oder ist es eigentlich schon Thema werden? Genau. Erstmal bisher, sie hat ja gesagt, man prüft Unterstützung für die Landwirte. Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt im Augenblick überhaupt, den Landwirten, die Tiere schlachten oder töten müssen, die Einbußen verkraften müssen, teilweise Zehntausende Euro am Tag? Wie werden die im Augenblick unterstützt?
Also die Tiere, die jetzt also tierschutzgerecht getötet werden mussten, der Fachbegriff ist da gekeult. Also da geht es zum Beispiel um die Büffel in der Nähe von Hönow, aber auch nochmal um Schweine, auch im Barnim-Kreis oder in Schöneiche mussten auch nochmal Schafe getötet werden. Die werden durch die Tierseuchenkasse entschädigt, aber natürlich ist das auch nicht vermutlich der Wert, den man praktisch am Schlachthof oder beim Weiterverkauf an andere Landwirte erzielen würde. Jetzt prüfen man im Parlament, die Abgeordneten hier im Landtag in den Fachausschüssen prüfen auch, ob da eine Entschädigung, eine weitergehende Entschädigung gezahlt werden kann. Aber das ist natürlich auch immer auch in diesem Fall an Bestimmungen innerhalb der Europäischen Union verbunden. Da welche Ausmaß an Entschädigung es für getötete Schweine, Büffel, Schafe und Ziegen geben wird, das wird wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen festliegen. Aber ernst ist es der gesamten Landesregierung, die Schäden für die Landwirtschaft doch so gut wie möglich abfedern zu können.
Und bislang ist der Ausbruch sehr eingedämmt auf diese eine Region und wir hoffen natürlich, dass es dabei dann auch bleibt. Thorsten, ich danke dir erstmal für die Einschätzungen, auch zur Leistung von Frau Mittelstädt, die sich eine andere grüne Woche erhofft hatte, aber jetzt als neue Brandenburger Landwirtschaftsministerin zumindest bislang eine ganz gute Figur macht in der aktuellen Krise.
Gern.
Eine gute Nachricht gibt es noch zum Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg. Wenige Stunden nachdem ich die Interviews für den Podcast aufgezeichnet habe, hat das Landwirtschaftsministerium angekündigt, dass die Eilverordnung zur Eindämmung der Seuche in der Nacht von Freitag auf Samstag erstmal enden kann.
Es gibt keine weiteren Ausbrüche. Allerdings die Sperrzone und die Überwachungszone rund um den Ausbruchsort in Hönow bleiben erstmal bestehen. Aber zum Beispiel das Verbot, Tiere zu transportieren, vor allem Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen, das kann erstmal aufgehoben werden.
Wir brauchen rechtssichere Verbots- und Erlaubniszonen. Das Bundesrecht ist zu eng gefasst.
Liebe Iris Spranger, dann knöpfen Sie sich doch bitte auch mal den Bundeskanzler vor. Böllerverbot findet er irgendwie komisch, hat er gesagt. Irgendwie komisch, ja, so. Was ist denn das für eine Haltung, ja? Das ist wie ein Pudding an der Wand, der Mann ist Bundeskanzler. Dann knöpfen Sie sich den bitte mal vor, Frau Spranger.
Die große Zahl von Zuwanderern ab dem Jahr 2015 hat zu einem Anstieg aller Arten von Gewaltkriminalität geführt. Mord, Totschlag, Raub, Vergewaltigung, das können Sie in jeder polizeilichen Kriminalstatistik nachlesen.
Die Herren von der AfD, wenn Sie sich so sehr für Vornamen interessieren, der deutsche Polizist, der beinahe sein Bein verloren hat, der heißt Cem. Und Cem ist mehr Berliner, als Sie es je sein könnten.
Sie hören Eindrücke aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, aus der ersten Parlamentsdebatte in diesem Jahr. Und es ist fast Tradition in Berlin, dass nach Silvester die politische Aufarbeitung der Silvesternacht stattfindet, dass im Abgeordnetenhaus über Böllerverbotszonen, über Straftäter, über auch die Herkunft dieser Straftäter diskutiert wird. Und zwar teilweise richtig heftig. Bei mir ist Sabine Müller aus unserer landespolitischen Redaktion hier im Podcast. Grüß dich, Sabine.
Hi, Sebastian.
Nochmal ganz kurz zur Bilanz. Wir haben über 1600 sogenannte silvestertypische Straftaten zu verzeichnen, mehr als 700 Verdächtige, die da ermittelt wurden. Wir haben ein schwer verletztes Kind, das zwischenzeitlich auch in Lebensgefahr schwebte, ein Polizist, der fast sein Bein verloren hat durch eine Kugelbombe und ein Haus in Schöneberg, das ehrlich gesagt nach Silvester so aussah, als hätte es einen Bürgerkrieg gegeben in Berlin. Es war keine gute Silvesternacht.
Es kommt darauf an, wie man fragt. Die Innensenatorin hat gesagt, insgesamt war es ein friedlicheres Silvester, als wir das auch in den vergangenen Jahren schon erlebt haben. Also vor allem denken wir natürlich an die Silvesternacht 22/23. Aber sie sagt natürlich auch, das heißt nicht, dass es so bleiben soll. Es gibt immer noch zu viele Straftaten. Du hast es eben schon gesagt, über 1600. Wir reden hier über mehr als 600 Sachbeschädigungen, 263 Körperverletzungen, 76 Brandstiftungen. Und zum Beispiel auch die Feuerwehr hat ja ganz klar gesagt, wir können so nicht mehr weitermachen. Es gab 825 Brände in dieser Silvesternacht, also zwischen 31. abends um 18 Uhr und dann morgens um 6 Uhr. Am Neujahrstag, das ist immer der Zeitraum, wo geguckt wird und die Feuerwehr zum Beispiel sagt auch einfach, das können wir so nicht mehr leisten. Die mussten zeitweise auch einfach sagen, bei manchen Bränden, wenn wir wissen, da brannte irgendwo auf einer Straßenkreuzung, weiß ich nicht, irgendwelche Paletten oder der Mülleimer oder was, da haben sie gesagt, können wir gerade im Moment nicht hingehen, weil sie eben einfach nicht genug Leute, nicht genug Fahrzeuge hatten.
Genau, so eine Nacht in so einer Feuerwehrwache zu Silvester, ich habe das selber schon erlebt als Reporter, da hängen dann auch große Bildschirme an der Wand, wo zum Beispiel nicht nur steht, wo es brennt, sondern auch, ob da Einsatzkräfte angegriffen werden. Das ist inzwischen Routine und dann können die da mit einem Knopfdruck die Polizei gleich mit dazu holen. Also es ist teilweise auch wirklich beängstigend, was die Einsatzkräfte da in der Silvesternacht durchmachen. Und natürlich ist jetzt die Frage, wie geht die Politik mit dieser Situation um? Wir hatten eine große Debatte wieder im Abgeordnetenhaus. Das war das erste große Thema im Parlament in diesem Jahr. War man sich denn insgesamt einig, dass es so, wie es bisher gelaufen ist mit den paar wenigen Böllerverbotszonen, die es gibt, dass das nicht ausreicht?
Ich würde sagen, alle waren sich einig, dass es so, wie es jetzt war, nicht weitergehen kann. Das hat nicht nur Iris Spranger gesagt, das haben alle gesagt. Aber die kommen aus durchaus unterschiedlichen Richtungen zu dieser Einschätzung. Vielleicht fangen wir mal an mit der Partei, mit der Fraktion, die diese Debatte, die Aktuelle Stunde beantragt hatte. Das war die AfD. Die dürfte dann natürlich auch zum Auftakt sprechen, hat damit sozusagen den Ton gesetzt für diese Debatte. Der Abgeordnete Ronald Gläser hat gesprochen und hat ganz klar gleich mit Schuldzuweisung gestartet. Er hat gesagt, die verletzten Einsatzkräfte beispielsweise, die gehen sozusagen auch auf die Politik des Senats zurück. Hat gesagt, die seien Opfer der Politik des Senats. Der AfD war wie immer ganz klar, schuld sind gewaltbereite Zuwanderer. Da wurde allen anderen Parteien laissez-faire vorgeworfen. Also nur die AfD sagt, wie es richtig geht, ihrer Ansicht nach, grenzendicht und so weiter. Und wir müssen wissen, wer das war.
Ich habe den Ton von Ronald Gläser mal rausgesucht. Wir können mal kurz reinhören, wie er das formuliert hat.
Die ganze Heimlichtuerei rund um das Thema Ausländerkriminalität und hier um die Silvesterstraftaten ist Gift für das Klima in unserer Stadt. Sie müssen sich endlich mit den Folgen ihrer verkorksten Einwanderungspolitik auseinandersetzen und die Fakten zur Kenntnis nehmen.
er hob natürlich dann darauf an, dass das rechtspopulistische, teils rechtsextreme Newsportal News vom ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt eine Liste von Vornamen irgendwie durch die Polizei bekommen hat, um nachzuweisen, dass eben die meisten Verdächtigen, die da ermittelt wurden, zwar deutsche Staatsbürger sind, aber die haben halt Vornamen, die laut der AfD darauf hinweisen, dass es in Wirklichkeit, ja, ich muss man wahrscheinlich so sagen, keine Deutschen sind, sondern
keine echten Deutschen.
Keine echten
laut
Deutschen
AfD sind. So ein bisschen, ja, ganz genau. Ja, das ist ja eine Debatte, die haben wir jetzt seit einigen Jahren. Die haben wir nach der Silvesternacht 22/23 schon gehabt. Ja. Die Linksfraktion weist immer sehr deutlich darauf hin, dass es 22/23 die CDU war, die damals die Vornamen der Verdächtigen wissen wollte. Also der Vorwurf an die CDU ist, sie habe das damals salonfähig gemacht, dass man eben fragt, wie hießen denn diese Tatverdächtigen aus der Silvesternacht mit Vornamen. Die AfD betreibt das seitdem auch weiter. Was diese Liste angeht, die News zugespielt wurde, da stehen 256 Vornamen drauf. Also das sind auch längst nicht alle Verdächtigen.
Nicht alle 700,
ja. Nicht alle 700 und es sind auch nicht alle deutschen Staatsangehörigen unter den Verdächtigen. Also es ist ein Ausschnitt. Dieser Ausschnitt zeigt einen überproportionalen Anteil an Namen, die einen nicht deutschen Hintergrund haben. Am Donnerstag wurde auch mehrfach darauf hingewiesen, einer der verletzten Polizisten, der heißt Cem mit Vornamen.
Der sein Bein fast verloren hat.
Genau, ist jetzt auch kein urdeutscher Vorname. Der ist auch deutscher Staatsbürger. Und also das zeigt, glaube ich, auch schon in gewisser Weise die Absurdität dieser Vornamendebatte. Denn was genau soll uns das zeigen? Also vor allem auch Linke und Grüne, aber auch die SPD haben sehr klar darauf hingewiesen, das bringt uns nichts, jetzt zu gucken, wie hießen die Leute mit Vornamen. Die SPD hat sehr auch darauf abgehoben, das sind vor allem Männer. 98% der Verdächtigen aus der Silvesternacht mal wieder waren Männer. Also da haben sie gesagt, wir haben ein Problem mit Männlichkeit, da müssen wir drauf gucken. So ein bisschen aus der Reihe getanzt ist die CDU, die zwar auch zur AfD gesagt hat, ihre einfachen Lösungen, das bringt nichts, was sie da vorschlagen. Aber der CDU-Innenpolitiker Burkhard Dregger hat schon auch sehr deutlich, gerade auch in Richtung Linke und Grüne, gesagt, wir müssen schon auch sehen, dass junge, männliche Leute mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich vertreten sind. Mhm. Also das war ein Punkt, den die CDU da doch anders gesetzt hat, während sie grundsätzlich zusammen mit SPD, Linken und Grünen sehr klar auch sich gegen die AfD und deren Vorgehen nach der Silvesternacht positioniert hat.
Und ich habe natürlich auch von Burkhard Dregger mal so einen Ton rausgeholt. Wir hören mal kurz rein, wie er das formuliert hat. Eben dieser Spagat, den er versucht, den auch die CDU versucht, einerseits nicht das Problem einiger migrantischer Straftäter auszuklammern, aber auf der anderen Seite eben darauf hinzuweisen, dass das nicht das einzige Problem ist, das wir in der Silvesternacht hatten. Wir hören mal kurz rein.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Linken und der Grünen, es hat keinen Sinn, die Tatsache zu verschweigen, dass es überdurchschnittlich viele männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund sind, die nicht willens oder in der Lage sind, sich den Grundregeln unseres sittlichen Zusammenlebens anzupassen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der AfD, es hat aber auch keinen Sinn, das ständig zu wiederholen. Wir sollten doch erkennen, dass es in unser aller Interesse ist, den Zustand nicht nur zu beklagen, sondern zu verändern.
Und wie es zum Beispiel besser laufen kann oder was es braucht, um so eine Situation besser in den Griff zu kriegen, hat Niklas Schrader von den Linken dann versucht zu erklären. Der hat Vorschläge gemacht, was es konkret braucht, um ein friedlicheres Silvester in Berlin zu haben. Wir hören mal kurz rein.
Wenn wir wirklich nachhaltig an den Zuständen an Silvester was ändern wollen, dann brauchen wir ein Verkaufsverbot, dann brauchen wir zentrale Feuerwerke statt flächendeckender Böllerei, dann brauchen wir eine besser ausgestattete, stabile Jugendarbeit, mehr Prävention. Und wenn wir es schaffen, die Debatte dazu wieder rational und sachlich zu führen, dann habe ich da auch noch ein bisschen Hoffnung, dass da was passiert.
Na, und man glaubt es kaum, Niklas Schrader klingt sozusagen original wie Iris Spranger von der SPD, die Innensenatorin. Das passiert, glaube ich, auch nicht so oft. Denn das ist ja auch genau das, was die Innensenatorin sagt. Also sie hat nochmal auf die Prävention natürlich auch abgehoben, sagt aber, das machen wir ja auch schon. Sie sagt, nach Silvester ist immer vor Silvester. Also im ganzen Jahr versuchen wir, Präventionsarbeit zu machen. gerade eben in Kiezen, wo wir wissen, da ist vielleicht, sind vielleicht auch die Einsatzkräfte immer ein bisschen mehr in Gefahr in der Silvesternacht. Da schicken wir eben Leute hin und die sind da unterwegs, gerade auch mit den Jugendlichen.
Wo die Feuerwehr den wirklich reingeht in den Kiez und den versucht auch ein bisschen Respekt dann bei den Jugendlichen zu generieren, indem sie ihnen erklären, wie schlimm das eigentlich ist mit dem Feuerwerk und vor allem, wie wichtig die Feuerwehr ist.
Genau, also, aber auch nicht, also nicht immer nur mit dem erhobenen Zeigefinger da sitzen, sondern da wird gemeinsam Fußball gespielt, da wird gemeinsam gekocht und so. Also man versucht, an die Jugendlichen auch auf so einer niedrigschwelligen Ebene ranzukommen. Also nicht, ich komme jetzt mal hier hin und sag dir, was du falsch machst und wie es zu laufen hat, sondern persönliche Beziehungen aufzubauen. Weil Leute, die man persönlich kennt und Institutionen, zu denen man persönlichen Kontakt hat, Behörden, Kräfte, die geht man hoffentlich dann eben auch in der Silvesternacht nicht so an.
Und dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, der tatsächlich politisch beeinflusst werden kann. Also ganz konkret, und zwar geht es um die Frage Böllerverbot, Böllerverbotszonen, Ausdehnung von Böllerverbotszonen. Und da hat Martin Matz von der SPD folgenden Vorschlag gemacht.
Wir brauchen eine Länderöffnungsklausel, wenn andere für sich keinen Handlungsbedarf sehen auf dem Land oder was immer der Grund ist. Wir müssen aber für uns hier in Berlin die Verhältnisse umkehren dürfen. Außerhalb einiger Erlaubniszonen brauchen wir ein generelles Böllerverbot im Kern unserer Stadt.
Eine Öffnungsklausel im Bundessprengstoffgesetz, muss man dazu sagen. So, und das ist jetzt genau die Frage. Da sind sich irgendwie alle einig gewesen, das brauchen wir jetzt, das müssen wir jetzt herbeiführen.
Jein. Also die Innensenatorin. Ja.
Ich dachte, wusste schon, dass es komplizierter ist.
Also die Innensenatorin sagt sehr klar, dass sie am liebsten ein komplettes Böllerverbot auch in Berlin hätte. Da ist aber sehr klar, dass es das nicht geben wird, weil das müsste tatsächlich auf Bundesebene auch mit Unterstützung vieler anderer Bundesländer beschlossen werden. Das wird es nicht geben. Und im Moment ist es ja so, wir hatten in den letzten Jahren in Berlin immer drei Böller-Verbotszonen ausgewiesen. Steinmetz, Kiez, Alexanderplatz, Sonnenallee. Und das ist auch laut geltendem Gesetz möglich. Also man kann kleine, relativ eng begrenzte Gebiete definieren, wo man sagt, da ist es besonders kritisch in der Silvesternacht und da darf eben nicht geböllert werden. Aber was im Moment das Sprengstoffgesetz auf Bundesebene nicht hergibt, ist, dass Berlin zum Beispiel sagen würde, ganz Berlin ist eine Böllerverbotszone oder innerhalb des S-Bahn-Rings darf nicht geböllert werden. Also das geht nicht und das möchte Iris Spranger gerne ändern. Aber wie gesagt, komplettes Böllerverbot wird es nicht geben und deswegen ist sozusagen der Kompromiss, dass man sagt, lass uns eine Länderöffnungsklausel, so heißt das, reinschreiben. Das würde heißen, jedes Bundesland darf selbst entscheiden, was es denn machen möchte. Wollen wir tatsächlich Böllerverbote haben? Wollen wir das nicht haben? In einem weiteren Schritt, wenn wir mal einfach davon ausgehen, dass so eine Länderöffnungsklausel käme, wäre aber natürlich auch die Frage, was macht Berlin dann? Und da ist sich der schwarz-rote Senat schlicht und einfach noch nicht einig. Und Iris Spranger würde das gern so haben, dass generell das Böllern verboten ist, es aber Erlaubniszonen gibt, wo dann eben geböllert werden darf. Der Regierende ist da relativ skeptisch, das haben wir nach der letzten Senats-PK gehört von seiner Sprecherin, nach dem Motto, wie könnte man das denn durchsetzen und so weiter. Und das ist der zentrale Punkt bei der CDU, die tatsächlich sagen, wir wissen nicht, ob das tatsächlich so machbar ist, haben wir dann überhaupt genug Polizei, genug Einsatzkräfte, schon jetzt musste wieder in der Silvesternacht unterstützt werden durch Polizisten aus anderen Bundesländern, durch Kräfte von der Bundespolizei. Also da hat der Senat noch wirklich viel Diskussionsbedarf vor sich. Wo das am Ende rauskommt, wo wir am Ende landen, bin ich mir Stand heute wirklich nicht sicher.
Und dann muss vielleicht Kai Wegner auf Friedrich Merz als Kanzler dann einwirken. Und die beiden verstehen sich auch nicht so gut. Also zumindest auf der zwischenmenschlichen Ebene, da auf Bundesebene aus Berlin irgendwas zu verändern, könnte etwas schwierig werden. Und es wird nicht leichter für Berlin, eine gesamt-berlinweite Böllerverbotszone auszusprechen.
Und mein Eindruck ist ja, dass Kai Wegner sich da nicht unbedingt zur Speerspitze machen wird. Ich glaube, das überlässt er jetzt tatsächlich der Innensenatorin. Das ist ihr Projekt und sie muss jetzt dafür kämpfen und dann wird Berlin sehen, was dabei rauskommt.
Dann danke ich dir für deine Einschätzung und wir werden schauen, ob wir nächstes Jahr ziemlich genau einem Jahr genau den gleichen Podcast aufnehmen, wenn es wieder darum geht, die Silvesternacht aufzuarbeiten. Vielleicht bleibt uns das aber auch mal erspart. Bis dahin verbleiben wir hier in der Spreepolitik mit guten Wünschen fürs neue Jahr für alle und hoffen, dass Sie gut reingekommen sind, ohne größere Zwischenfälle. Und dann sprechen wir uns hoffentlich nächstes Jahr nicht wieder zu diesem Thema an diesem Punkt.
Danke, Sebastian.
Und das war's mit der Spreepolitik für diese Woche. Im Podcast-Tipp heiße ich unsere Kollegen in Warschau herzlich willkommen zurück aus der Winterpause. In Polen, unser Podcast über aktuelle politische und gesellschaftliche Ereignisse im Nachbarland, ist wieder da mit einer neuen Folge, in der es gleich um ein richtig heftiges Thema geht,
nämlich den Chaos in der polnischen Justiz, ausgelöst durch die Vorgängerregierung, die von der rechtspopulistischen PiS geführt wurde. Kristin Joachim und Martin Adam in unserem ARD-Studio in Warschau erklären, warum es so schwer ist, Reformen für eine unabhängige Justiz in Polen umzusetzen. In Polen zu finden in der ARD-Audiothek. Da gibt es auch uns, die Spreepolitik. Wenn Sie mögen, was Sie hier hören, abonnieren Sie uns gerne. Und wenn Sie es nicht mögen oder Wünsche haben, schreiben Sie uns eine Mail an spreepolitik@rbb-online.de. Tschüss, bis zur nächsten Woche, sagt Sebastian Schöbel.